Hallo alle zusammen und herzlich willkommen zu einer Bonusfolge von Gay Mom Talking. Hat es sowas schon gegeben? Ich weiß es gar nicht genau. Wie auch immer, Gay Mom Talking ist euer queerer Familienpodcast und ich bin wie immer Madita. Und warum habe ich heute eine Bonusfolge für euch? Also zum einen natürlich, weil heute der 1. ist und nicht der 15. Eigentlich kommen die Folgen ja immer am 15. eines jeden Monats raus. Aber ich dachte, ich mache euch ein kleines Geschenk zwischendurch und gebe euch diese Episode noch so zwischendurch mit auf den Weg und auf die Ohren. Und es ist eine ganz besondere Folge, weil es ein Mitschnitt eines Live-Podcasts ist. Ich war nämlich gemeinsam mit Birgit Brockerhoff von den Regenbogenfamilien NRW zu Gast bei der Nacht der Bibliotheken in der Zentralbibliothek Duisburg. Dort durften wir also eine Stunde ungefähr die Bühne rocken und hatten, wie ich finde, ein ganz tolles Publikum, haben im Anschluss auch noch eine Gesprächsrunde gehabt, die ist jetzt heute auf der Aufnahme nicht mit drauf, sondern es ist ein Ausschnitt unseres Bühnenprogramms und daran möchte ich euch gerne teilhaben lassen, denn irgendwie ist diese Folge auch ein Teil von euch, denn zur Vorbereitung hatte ich euch auf Instagram eine Frage gestellt und ich habe euch gefragt, welche Sprüche, welche blöden Sprüche oder welche Fragen zum Thema Regenbogenfamilien wollt ihr einfach nicht mehr hören, weil sie euch auf die Nerven gehen, weil sie euch zum Hals raushängen, weil ihr keine Lust mehr habt, darauf zu antworten, was auch immer. Und diese Fragen und Aussagen, die habe ich gesammelt und mit auf die Bühne gebracht und habe sie meiner Gästin Birgit präsentiert und wir haben gemeinsam über diese Aussagen und Fragen live vor Publikum gesprochen. Das dürft ihr euch jetzt gleich anhören. Nicht wundern, es ist ein bisschen lauter als sonst. Also es war sehr voll, es war sehr turbulent, die Leute waren richtig gut drauf, aber es hat doch mehr so, ja, die Atmosphäre eines Rockkonzerts als eines Podcast-Studios. Aber ich finde, das passt super zu Birgit und mir. Deswegen rocken wir jetzt die Bühne und ihr dürft dabei sein. Für mehr Infos geht einfach auf die Website oder den Instagram-Account von Regenbogenfamilien NRW oder auf meinen Account Gay Mom Talking Podcast. Und jetzt viel Spaß beim Queer Life Podcast mit Birgit Brockerhoff und mit mir, Madita Haustein.
Hallo Mama. Hallo Mami.
Familie ist bunt. Gay Mom Talking. Der queere Familienpodcast.
Die erste Anmerkung, die mir jemand geschickt hat, im Übrigen sind das natürlich nur einige. Ne? Also ich habe viele, viele, viele Anmerkungen gekriegt, aber eine Person hat mir geschrieben, sowas gibt es doch gar nicht. Das ist doch nicht normal. Jetzt, Birgit, Frage an dich als Expertin. Gibt es Regenbogenfamilien wirklich? Gibt es.
Ne? Gibt es. Ich glaube, sonst würden wir nicht hier sitzen.
Ja, wir sind der lebende Beweis. Aber kannst du uns ein bisschen was dazu erzählen, wie viele Regenbogenfamilien es in etwa in Deutschland gibt und auch was die Vielfalt ausmacht? Also was für Konstellationen gibt es von Regenbogenfamilien?
Ja, vielleicht erstmal am Anfang eine kleine Definition von Regenbogenfamilie, weil viele wissen vielleicht auch gar nicht, was man genau darunter versteht. Das Wort gibt es zwar schon jetzt seit 2009, glaube ich, offiziell im Duden ist es aufgenommen worden. Das heißt, auch da sind die Regenbogenfamilien angekommen. Und unter Regenbogenfamilien versteht man Familien, in denen mindestens ein Elternteil entweder lesbisch, schwul, bi, trans, inter oder eben queer ist. Das ist so die offizielle Definition von Regenbogenfamilie. Wobei, also dies bezieht sich ja dann auch die geschlechtliche oder sexuelle Identität. Letztendlich sind aber Regenbogenfamilien an sich sehr vielfältig. Das heißt, es sind zwei Mütterfamilien, es sind zwei Väterfamilien. Es können aber auch Familien sein, wo mehr als zwei Erwachsene die elterliche Fürsorge haben. Es gibt ganz bewusst gewählte Einelternfamilien. Es gibt Patchwork-Familien, die nach Trennung sich zu neuen Kombinationen zusammenfinden. Es gibt Familien mit leiblichen Kindern, mit Pflegekindern, mit Adoptivkindern. Also die Vielfalt innerhalb der Regenbogenfamilien ist sehr groß. Mit den offiziellen Zahlen ist es immer so ein bisschen schwierig. Es heißt immer, es sind so 12.000 bis 14.000. Das sind so niedrige Schätzungen, die es gibt. Einige sagen, es sind wesentlich mehr. Die Wahrheit liegt wahrscheinlich irgendwo dazwischen. Auf jeden Fall ist zu beobachten, dass die Zahl ansteigt, dass es mehr werden. Also in den letzten 20 Jahren hat sich auf jeden Fall da ganz viel getan in der Vielfalt der Familien insgesamt, aber eben auch bei den queeren Familien.
Ja, bei 12.000 bis 14.000, also die Zahl kenne ich auch, da habe ich schon das Gefühl, 12.000 kenne ich schon persönlich so ungefähr. Ne? Also ich glaube einfach, dass die Sichtbarkeit noch nicht so groß ist, dass man wirklich eine Möglichkeit hat, da eine richtige Schätzung abzugeben. Denn nicht alle queeren Menschen sind ja auch geoutet, also auch nicht in der Familienwelt.
Genau. Also in diesen offiziellen Zahlen wird im Grunde Vielfalt nicht, kommt da rein nicht raus. Es gibt auch Regenbogenfamilien, wo die sich vielleicht gar nicht als solches bezeichnen, die es aber letztendlich sind.
Ja, genau, kenne ich auch einige, wo ich ganz persönlich gelabelt hätte, ihr seid eine Regenbogenfamilie, aber natürlich darf man andere Menschen nicht labeln, sondern es ist eine Selbstbestimmung und wenn die Selbstdefinition eben nicht Regenbogenfamilie lautet, tja, dann bist du nicht bei den 12.000 dabei und es ist dann auch in Ordnung so. Genau. Also wir haben es bewiesen, es gibt sie. So. Oh, das ist immer gut. Das wurde ich auch schon, also ich habe zwei Kinder, ich habe einen Sohn und eine Tochter. Und die Sorge ist natürlich riesig bei zwei Mütterfamilien. Habt ihr nicht Angst, dass euer Sohn schwul wird? Habe ich schon selber gehört, ist eine Angst, eine seltsame Angst. Ich frage mich immer, was wäre schlimm daran, wenn alle Söhne aus Regenbogenfamilien schwul oder bi oder was auch immer würden. Aber diese Sorge besteht und das Wort Angst hat der oder die User in mir auch sehr bewusst gewählt. Aber wie sieht es denn in der Realität aus, Birgit? Sexuelle Identität von Kindern, also ob die Kinder schwul, lesbisch, bi, queer werden, kann man so etwas lernen? Und wenn ja, lerne ich sexuelle Identität von meinen Eltern?
Also was man sicherlich lernen kann, ist eine Offenheit gegenüber Entwicklungen, die möglich sind. Alles andere wird nicht in die Wiege gelegt und wird auch nicht vererbt. Also ich glaube, sonst gäbe es ja auch letztendlich keine lesbischen und schwulen und trans Kinder, weil die wachsen in der Regel bei heterosexuellen Eltern auf. Und in vielen Familien ist es genauso, dass die Kinder, die entscheiden sich irgendwann selber, in welche Richtung es gehen soll. Und da kann man überhaupt nicht davon sagen, nur weil ein schwules oder lesbisches Elternteil da ist, werden die Kinder auch schwul oder lesbisch.
Ja, diese Logik habe ich auch noch nie verstanden, denn also meine Eltern, sagen sie zumindest, sind heterosexuell und trotzdem ist es gekommen, wie es gekommen ist. Ne? Also das ist ja irgendwie auch, das sagtest du ja gerade schon, das wäre ja sonst überhaupt nicht möglich, dass queere Menschen existieren, wenn sie alle von heterosexuellen Elternteilen irgendwann mal abstammen. Also das haben wir auf jeden Fall auch schon mal widerlegt. Oh, das höre ich auch sehr oft bei zwei Mütterfamilien, dass dann so quer über den Spielplatz gebrüllt wird, ey, wer von euch ist denn die richtige Mutter? Meine Antwort ist dann immer, wir sind beide die richtigen Mütter. Kann es sein, dass du vielleicht wissen wolltest, wer die biologische Mutter ist? Und drittens, warum brüllst du das hier in Duisburg über den Spielplatz? Ne? Das ist natürlich ein völlig unangebrachter Ort. Ist mir aber tatsächlich nicht erst einmal passiert, sondern schon häufiger. Wie stehst du dazu? Also, oder wie reagierst du, wenn du so nach Elternschaft gefragt wirst? Vielleicht auch nach biologischer Elternschaft. Warum ist es so wichtig für Menschen zu sagen, okay, die da ist die echte Mama und die da... Ich bin nicht so sicher.
Ich finde das eine ganz schwierige Frage, aber es ist auch eine nachvollziehbare Frage, weil es anscheinend so ein Grundbedürfnis gibt, von der Biologie her zu gucken, ne, wer war schwanger, wer hat das Kind geboren. Das scheint irgendwie noch drin zu sein, dass das sehr wichtig ist. Ich selber bin sowohl leibliche Mutter als auch soziale Mutter, so wie du auch. Und ich kann aus meiner Erfahrung sagen, aber auch aus den Erfahrungen von vielen, vielen anderen, dass diese Biologie und dieses 9 Monate ein Kind im Bauch gehabt zu haben, das ist eine wichtige und auch eine tolle und sehr, sehr interessante, gute Zeit. Aber die ist ja irgendwann vorbei nach der Geburt und dieses Kind wird von 2 Müttern gewünscht, es wird von 2 Müttern empfangen, es wird von 2 Müttern aufgezogen, gestillt vielleicht nicht unbedingt.
Vielleicht aber doch.
Vielleicht aber doch. Aber auf jeden Fall geliebt und begleitet und unterstützt. Und die soziale Elternschaft ist bei uns in der Gesellschaft, finde ich, immer noch zu wenig gesehen. Also es wird zu wenig gesehen, dass die Bedeutung von Eltern letztendlich die ist, für ein Kind da zu sein und nicht, welche Gene habe ich, sondern welche Erfahrungen bekomme ich mit, welche Liebe bekomme ich mit und da hört dann irgendwann, wird es schwierig, wenn von außen dauernd versucht wird, herzustellen, wer ist denn jetzt wichtiger als Mutter oder wer ist jetzt echter als Mutter, weil meine Erfahrung ist so, dass das letztendlich, es geht um die Beziehung zu dem Kind oder zu den Kindern und es gibt sicherlich Sachen, wenn es um Familienähnlichkeiten zum Beispiel geht. Das ist spannend, da kann man mal schauen, aber ich habe das auch schon sehr oft erlebt bei Familien, wo dann natürlich geschaut wird, wer sieht wem ähnlich und dann wird es prompt falsch zugesortiert und man ist sich aber ganz sicher, weil da ist ja eine Ähnlichkeit, die habe ich jetzt entdeckt und es ist aber letztendlich die soziale Mutter, die diese Ähnlichkeit aufweist. Also das, was gerne auch gesehen wird, wird dann auch gefunden.
Ich kann mich noch daran erinnern, als mein Sohn, der nicht mein leibliches Kind ist, sondern mein soziales Kind, als der noch so im Säuglingsalter war, bin ich mit ihm in diese ganzen Krabbelgruppen gegangen, P-Kip und ich weiß nicht, was es da alles gibt.
Pickler.
Was?
Pickler.
Pickler.
Pickler gibt es neben P-Kip, so die zweite.
Ach, ist das so?
Ja, ja.
Das habe ich wohl geschwänzt, das kenne ich.
Wir waren in Pickler.
Okay, bist du dann was Besseres?
Ich glaube nicht.
Ich war nur in P-Kip und natürlich wie in so ziemlich jedem Kurs musste ich mich dann dort auch outen, denn früher oder später, du kennst das vielleicht auch, kommt dann so eine Frage wie, wo ist denn dein Mann oder holt dein Mann euch gleich ab oder. Und natürlich oute ich mich dann als lesbische Mama und in dem Fall auch als lesbische Mama, die nicht die biologische Mutter ist. Und ich weiß noch, wie ich einmal in so einem PKIP-Kurs da wirklich einen Applaus geerntet habe von anderen Eltern. Und dann kam noch die Aussage hinterher, boah, das finden wir aber richtig gut, dass du hier diesen Kurs machst, obwohl du nicht die richtige Mutter bist. Und das war halt wieder so ein Stich ins Herz. Ja. Das war so als Kompliment verpackte Diskriminierung. Also das, da habe ich mal wieder gemerkt, okay, es ist noch ein weiter Weg zu gehen und biologische Mutterschaft schwebt, zumindest hier in Deutschland noch über allem, auch rechtlich übrigens. Aber ich glaube, da habe ich gleich noch eine Frage zu. Das sparen wir uns noch ein bisschen auf. Oh, das ist auch schön. Das ist so analog zu der Frage, ey, wer ist denn der Mann bei euch in der Beziehung? Habe ich hier die Frage bekommen, wer ist denn bei euch die Mutter und wer ist der Vater? Birgit, also erstmal möchte ich wissen, bist du die Mutter oder der Vater deiner Kinder?
Ich bin die Mutter.
Oh.
Ja. Habe aber bestimmt viele Anteile, die auch ein Vater haben kann. Ich weiß gar nicht, ob das noch so verbreitet ist, aber wenn die Frage bei dir gelandet ist, dann muss es ja noch verbreitet sein. Ich finde mich eher erschreckend, weil dahinter ja ein sehr traditionelles Familienbild, ein sehr traditionelles Mutter- und Vaterbild steht, aber anscheinend auch das Bedürfnis, irgendwo klare Rollen zu haben. Und wenn dann 2 Männer oder 2 Frauen da stehen oder vielleicht sogar eine Transperson da steht, wird es schwierig mit den Zuordnungen. Also von daher, also ich kenne es in den Beziehungen, die ich und in den Familien, die ich kenne, erlebe ich das so, dass es die Freiheit gibt, bestimmte Rollen und Aufgaben, zum Beispiel jetzt im Haushalt, auszuführen, die vielleicht eher weiblich oder eher männlich normalerweise besetzt sind. Aber es ist eben eine Freiheit, sich was zu suchen, wo ich vielleicht eine Begabung habe, wo ich Lust zu haben, was ich gerne mache.
Genau, ich glaube, das ist auch so ein ganz, ganz großer Vorteil. Also ich mache jetzt hier ein bisschen Werbung für queere Beziehungen, weil ich glaube, das ist eine große Qualität, die unsere Liebesbeziehungen und auch unsere Familien haben, dass wir eben nicht automatisch in solche Rollenklischees reinrutschen oder vielleicht reingedrängt werden, sondern uns die Freiheit nehmen, drüber zu sprechen. Und es sind nur so Kleinigkeiten aus meiner Sicht, wie wer macht den Abwasch, wer bringt den Müll raus, wer kann die Bohrmaschine halten, sondern auch große Themen wie wer ist erwerbstätig oder sind beide erwerbstätig, wer übernimmt den Großteil der Care-Arbeit oder teilen wir es uns gleichermaßen auf, wer geht in Elternzeit und so weiter und so fort. Ich habe den Eindruck, dass die Flexibilität bei queeren Familien da um ein 100.000-faches größer ist als in sogenannten klassischen Familien. Ist das auch dein Eindruck?
Das ist definitiv auch mein Eindruck. Also es ist nicht so, dass es solche Aufteilungen nicht gäbe.
Ja.
Aber ich beobachte schon, dass es fängt ja eigentlich schon an, sagen wir mal, in der Kinderwunschphase. Weil da kann man ja auch schon überlegen, bei wem passt es besser im Moment beruflich, wer kann im Moment vielleicht besser schwanger werden, wer kann eine Auszeit nehmen, wer kann die Elternzeit nehmen. All diese Sachen sind freier verhandelbar und das beobachte ich auch.
Ja. Und also ich muss dir eine Illusion nehmen, weil du gerade sagst, solche Fragen werden vermutlich nicht mehr so oft gestellt. Mir wurde sie gestern noch gestellt. Ein bisschen besser verpackt, aber okay. Schon. Ne, so, wer macht denn bei euch eher so die väterlichen Aufgaben und wer macht eher die Aufgaben einer Mutter? Und das finde ich auch so schade für alle Väter und Mütter dieser Welt, weil man da ja so festgelegt wird auf irgendwie so blöde Aufgaben wie Reifen wechseln oder halt kochen oder sowas. Und wir sind ja alle viel mehr als das.
Ja, und letztendlich, wenn man sich Familien anschaut, auch Alleinerziehende, denen müsste ja letztendlich die Frage genauso gestellt werden, wird sie aber, glaube ich, nicht, weil wir sind nicht mehr da, wo wir sagen, der Mann geht raus mit der Keule und jagt und die Frau geht Bären pflücken und hinterher geht zusammen in die Höhle. Also da befinden wir uns nicht mehr und von daher, ja, ist diese Frage eher, lässt sehr viel reinblicken in das, was der Fragende oder die Fragende noch für Bilder hat.
Der eine geht Bären jagen, die andere geht Bären pflücken. Das ist ein schönes Zitat, Wege. Danke dafür. So, schauen wir mal weiter. Oh ja, habt ihr keine Angst, liebe Regenbogenfamilien, habt ihr keine Angst, dass eure Kinder in der Schule gemobbt werden? Jetzt sind deine Kinder ja schon ein bisschen älter. Hast du so aus persönlicher Erfahrung, gehen wir mal aus persönlichem, mal nicht so aus fachliche, ist euch da mal irgendwie so eine Situation unterlaufen, wo du so dachtest, na, meine Kinder werden jetzt aufgrund ihrer Familie irgendwie anders behandelt oder geärgert oder so? Kennst du sowas?
Ich kenne das tatsächlich nicht. Wenn es passiert ist, haben meine Kinder es mir tatsächlich nicht mitgeteilt, aber ich glaube, ich hätte es mitbekommen. Also, wobei wir wohnen halt in Köln, das ist natürlich nochmal von der Stadt her, es ist eine Großstadt, eine sehr offene Stadt. Wir hatten auch immer andere queere Familien im Kindergarten oder in der Schule. Und meine Kinder sind mit einer großen Selbstverständlichkeit aufgewachsen. Und ich glaube, das ist auch wichtig, dass die Kinder, weil es ist einfach so, es gibt es schon, Kinder suchen sich Schwächen aus, Kinder suchen sich Punkte aus, wo sie andere Kinder hänseln können, ärgern können. Das ist vielleicht bei manchen die Regenbogenfamilie, es kann aber auch genauso gut was auch immer sein, die falsche Brille, die falsche Figur. Und ich denke, was wichtig ist für Kinder aus Regenbogenfamilien, was ich auch beobachte, ist, dass die Eltern natürlich versuchen, die Kinder in ein Selbstbewusstsein zu begleiten und letztendlich, wenn so eine Situation ist, damit auch offen umzugehen, das anzusprechen, zu gucken, wo kann ich denn Unterstützung holen, bei den LehrerInnen, in der Kita oder wo auch immer. Und nicht den Kindern zu vermitteln, das ist normal, das musst du ertragen, oder schlag zurück oder irgendwie sowas.
Jetzt wird es erst die Keule und jetzt die Schulhofschlägerei. Also wirklich. Ja, ich kann das so unterschreiben, wie du das sagst. Meine Kids sind ja jünger als deine und ich habe aber schon sehr früh gemerkt, okay, die beiden sind sowas von tough und können ihre Familie, wenn sie es denn müssen, so gut erklären, besser als ich das könnte. Also vor allem kindgerechter, als ich es dann auch könnte. Ich habe so manchmal so mitgekriegt, wie meine Kinder das Gleichaltrigen erklärt haben, ohne dass jetzt Mobbing im Spiel war, aber einfach zu erklären, warum hast du keinen Papa zu Hause oder warum sind hier zwei Frauen zum Abholen, wer ist denn jetzt deine Mama, ne? Und das können Kinder aus Regenbogenfamilien natürlich ganz selbstverständlich von Geburt an. Und zusätzlich glaube ich, dass diese Kinder ja auch von den Diskriminierungserfahrungen, die ihre Eltern notgedrungen machen mussten, denn queere Menschen haben Diskriminierung erfahren. Ich kann von mir sprechen, mich hat das sehr stark gemacht, so im Laufe meines Lebens. Und ich glaube, dass ich dieses Selbstbewusstsein auch an meine Kinder weitergegeben habe.
No? Ja, das denke ich auch. Und ich glaube auch, dass viele Regenbogenfamilien genau deswegen auch sich vernetzen mit anderen Regenbogenfamilien, weil es letztendlich sie auch stärkt im Austausch miteinander, aber auch ihre Kinder, dass die Kinder letztendlich mitbekommen, okay, wir sind jetzt hier nicht die Einzigen auf dieser Welt, sondern es gibt auch noch andere Familien mit Vermüttern, mit Vertretern, mit mehr Eltern als zwei, wie auch immer. Und genau dafür, glaube ich, sind diese Gruppen und Krabbelgruppen, auch schon die Kinderwunschleifengruppen, ganz wichtig, um letztendlich sich zu stärken und das nicht nur bei den Eltern, sondern auch bei den Kindern.
Da hast du mir jetzt eine Vorlage gegeben für eine kleine Werbeunterbrechung. Also es gibt natürlich auch hier in Duisburg ein Regenbogenfamiliencafé. Das findet immer am ersten Freitag im Monat statt, im DRK Erftstraße 15. Ich bin auch da, ich leite das. Also wenn ihr euch vernetzen möchtet oder mal vorbeischauen wollt, kommt gerne mal rum. Und zu dieser Frage oder zu diesem Argument wollte ich noch kurz sagen, das war ja auf politischer Ebene auch sehr lange ein Argument gegen die Ehe für alle. Und das finde ich eklig, ne? Also zu sagen so, nee, wir sorgen uns um die Kinder in Regenbogenfamilien, weil die werden vielleicht geärgert, ne? Also statt dafür zu sorgen, dass alle Kinder in der Schule, im Kindergarten, wo auch immer, sicher und diskriminierungsarm zumindest leben und lernen dürfen. Stattdessen wurde gesagt, nee, wir geben denen mal besser nicht dieselben Rechte wie den anderen, ne, und versuchen das irgendwie zu verhindern. Also ja. Das vielleicht noch als Zusatz zu dieser Folie hier. Mal schauen, was das nächste kommt. Ob man einen Unterschied merkt, da bist du gerade schon kurz drauf eingegangen, ob man einen Unterschied merkt, ob ein Kind biologisch oder nicht biologisch mit einer Mutter verwandt ist. Ich glaube, du hast es gerade schon vorweggenommen. Da kann ich ja mal aus meiner Perspektive vielleicht erzählen. Also ich habe ja auch ein leibliches oder nicht leibliches Kind. Und ich muss sagen, das Kind, was ich in meinem Bauch 9 Monate getragen hatte, da fühlte ich schon so eine ursprüngliche Verbindung. Vielleicht nenne ich das so. Bei meinem zweiten Kind, bei meinem Sohn, der nicht in mir herangewachsen ist, kam es aber ab der Geburt. Also natürlich habe ich auch die Zeugung, die Schwangerschaft meiner Frau und so weiter mit begleitet und bin da auch schon mit ihm zusammengewachsen. Aber die Verbindung war nicht ganz so fest schon vor der Geburt. Na, aber das ist, glaube ich, einfach so ein körperliches Ding, was ganz natürlich ist. Aber Liebe ist Liebe. Und die Liebe zu meinem Sohn, die ist ein paar Tage später vielleicht so groß geworden, wie sie auch heute noch ist. Und zu meiner Tochter hatte ich es irgendwie schon ab dem Tag der Empfängnis. Sag mal Empfängnis, das ist biblisch, das passt jetzt irgendwie nicht so hin. Ne? Aber ja, das habe ich halt schon länger mit mir herumgetragen und ich finde schon, dass es sich anders anfühlte, so die ersten Jahre, aber nicht schlechter, nicht besser, sondern einfach toll. So, genau.
Ja, genau. Ich würde es auch als anders bezeichnen, aber nicht in der Wertung drin, sondern einfach genauso wertvoll, genauso schön, aber eben von der, ja, einfach von der Schwangerschaft durch die Geburt heraus und auch bei uns jetzt, was das Stillen betrifft, ist es natürlich erstmal ein anderer Kontakt. Hat auch was damit für ein erstes Kind, zweites Kind. Also ne, das erste Kind ist immer quasi das, was man bisher noch nie erlebt hat. Dann kommt ein zweites Kind, man hat immer noch das erste Kind mit. Also das sind ja alles Sachen, die mit reinspielen. Aber deswegen ist es nicht weniger Liebe und nicht weniger Bindung.
Ja. kleine Randnotiz vielleicht. Also ich habe meinen Sohn auch gestillt, obwohl er nicht mein biologisches Kind ist. Also das geht auch, falls da jemand Interesse an einem Workshop hat. Das sind ein paar Massagetechniken. 6 Wochen muss man das machen und dann kommt die Milch zurück. Also nur so zur Info für diejenigen, die es interessiert. Aber ich glaube, das machen wir jetzt nicht hier live auf der Bühne.
Nein, und was ich noch dazu sagen wollte, ist mit dem zunehmenden Alter der Kinder und das Ganze immer mehr in den Hintergrund.
Total.
Also natürlich hat es was mit Schwangerschaft und Geburt zu tun, aber irgendwann vergehen die Jahre, die Kinder werden größer und dieses, wer hat wen, welches Kind geboren, das ist für mich so weit weg und so weit im Hintergrund. Das ist überhaupt gar kein Thema.
Ja, nee, ich musste im Vorfeld zu unserem Gespräch, musste ich auch nochmal nachgucken, so in den Unterlagen, wer jetzt mein leibliches Kind und mein nicht leibliches Kind ist. Also ich mache da auch schon, also ich habe da noch nie einen Unterschied gemacht, aber ich fühle es auch schon längst nicht mehr als, als Unterscheidung. Und die Kinder, das ist ja auch nicht unwichtig, die unterscheiden da überhaupt nicht. Ne? Also da sind also bei uns, wir nennen uns Mama und Mami bei uns zu Hause und die sind beide gleich gut oder gleich doof, wenn sie uns mal doof finden. Ne? Also es hat überhaupt nichts mit biologischer Verwandtschaft zu tun. Mhm. Den Kindern ist es total egal, aus wem sie kamen. Oder
ja, so. Das sehe ich auch so. Und nochmal eine Generation weiter. Es geht ja auch um Opa und Oma, um die Großelterngeneration. Auch die haben ja dann die Erfahrung von sozialer und biologischer Großelternschaft, was ich jetzt auch nochmal ganz spannend fand, weil es einfach auch eine Generation ist, die nochmal mit ganz anderen Werten und Traditionen aufgewachsen ist. Aber auch da beobachte ich ganz viel Lernen, ganz viel Entwicklung und zumindest habe ich das noch nicht mitbekommen, dass es quasi da Großeltern gibt, die sagen, das ist jetzt unser echtes Enkelkind und das ist unser unechtes Enkelkind. Das gibt es so nicht, aber es ist manchmal einfach eine Entwicklung, die es braucht, ein Kind, was da ist, um letztendlich dann da auch gut und richtig hineinzuwachsen.
Ja, und Veränderung braucht ja eben Zeit und auch für die Großeltern ist es natürlich etwas, wo sie hineinwachsen müssen, ganz genau. Aber wichtig, dass du das nochmal erwähnt hast, denn das hat hier niemand irgendwie geschrieben. Mal schauen, was wir noch haben. Oh ja. Birgit, ein Kind braucht doch einen männlichen und einen weiblichen Elternteil, um sich gesund zu entwickeln oder für seine Entwicklung steht hier. Das suggeriert ja, Kinder aus queeren Familien haben psychische Probleme, werden vielleicht depressiv oder traurig oder so. Kannst du da aus deiner fachlichen Sicht was zu sagen? Geht es den Kindern sehr schlecht in regulären Familien oder geht es so gerade noch?
Also es gibt immer mal wieder Studien, die genau das untersuchen. Wie geht es Kindern in Regenbogenfamilien? Diese Studien gibt es schon seit Ende der 80er Jahre. Viel im englischsprachigen Raum, weniger im deutschsprachigen Raum, aber auch in Deutschland gibt es eine andere Studie. Und gerade diese Woche ist eine Metastudie herausgekommen aus USA und China zusammen, die, ich glaube, 32 Studien, die von 1989 bis 2022 gemacht worden sind, was ich nochmal zusammengefasst habe und geguckt habe, was ist da herausgekommen. Und ein helliges Ergebnis ist, dass es Kindern in Regenbogenfamilien sehr gut geht. Die sind selbstbewusst, die bekommen sehr viel Liebe mit und dadurch haben sie einfach auch ein Selbstbewusstsein, um die Welt zu gehen. Letztendlich ist es häufig auch so, dass die finanziellen Verhältnisse besser sind als im Durchschnitt. Es sind Wunschkinder, es sind Kinder, die gewollt sind, für die sich viel Zeit genommen wird. Es sind Kinder, die von den sozialen Fähigkeiten manchmal sogar überproportional sind, wobei ich finde das immer so ein bisschen schwierig, dieses zu gucken, was ist jetzt normal und was ist besser als normal oder schlechter als normal. Aber ich glaube, man kann einfach mitnehmen, es gibt diese Probleme, die häufig da vielleicht befürchtet werden, die gibt es nicht. Wenn es Probleme gibt, dann sind es einfach Probleme, die von außen, von Diskriminierungserfahrungen und einer Schlechterstellung von Regenbogenfamilien, rechtlichen und sozialen Schlechterstellungen resultieren. Das hat aber letztendlich nichts mit der Entwicklung der Kinder zu tun.
Genau. Ja, da können wir vielleicht gleich nochmal kurz drauf eingehen, wo wir denn schlechter gestellt sind. Aber ich gehe erstmal auf die nächste Folie. Ich weiß nicht, was als nächstes kommt. Oh ja. Oh, es gibt sehr häufig super indiskrete Fragen über die Zeugung. Und das kenne ich auch. Also entweder in der Schwangerschaft oder wenn die Kinder noch sehr klein sind, haben, so in meinem Umfeld zumindest, irgendwie alle, nicht alle, sehr viele Personen gedacht, boah, bei der Lesbe habe ich ja jetzt einen Freifahrtschein, mal nachzufragen, wie die das geschafft hat. Und das ist natürlich, also wenn ich einer Person nicht vertraut bin oder das Setting nicht stimmt, habe ich das auch immer als sehr indiskret empfunden, denn ich frage die anderen Leute im Kindergarten ja auch nicht, wie die ihre Kinder gemacht haben. Ne? Und kennst du das auch? Ist das häufig, dass Menschen so etwas gefragt werden?
Ich kenne das auch, also vor allen Dingen in der Phase Geburt, nach der Geburt, wenn die Kinder klein sind. Ich kenne auch häufig, sag ich mal, so Fragen im Blick, wo sich eben nicht getraut wird zu fragen. Ich kann das auch nachvollziehen, dass da so eine Neugier ist. Aber letztendlich geht es ja immer darum, in welchem Kontakt stehe ich zu der Person. Und wenn ich jemanden habe, wo ich das Gefühl habe, wir sind sowieso in einem guten Gespräch und wir können uns mitteilen, dann bin ich da auch offen. Wenn mich aber beim Bäcker irgendwie die Nachbarsfrau oder wo auch immer anspricht und dann ist das einfach übergriffig und indiskret und da gibt es einfach auch oder hatte ich früher einfach viel dann bestimmte Sprüche, die ich gebracht habe, um dieses Gespräch auch zu beenden. Ja. Aber inzwischen, ich meine, meine Kinder sind jugendlich, ich habe das nicht mehr, dass ich gefragt werde. Ob die Kinder selber gefragt werden, weiß ich nicht. Aber es ist eine Neugier da und ich glaube, es hat immer was damit zu tun, dass man auch ja, wirklich guckt, ist das jetzt eine angebrachte Frage oder ist sie indiskret und übergriffig?
Ich möchte mal ganz kurz für alle HörerInnen, also für diejenigen, die jetzt später dazugekommen sind, wir nehmen das Ganze hier auf, ne, ihr hört es später auf Spotify und so weiter, für all diejenigen, und da spreche ich jetzt mal hier in mein Aufnahmegerät, die uns jetzt hier nicht riechen können. Es riecht nach Waffeln. Also herzlichen Dank an dich, dass du diese Waffeln dahingestellt hast. Die riechen bis hier oben. Das ist eine ganz schöne Atmosphäre hier in der Zentralbibliothek in Duisburg. Da habe ich jetzt richtig Lust auf eine Waffel. Und auf die nächste Frage. Was haben wir denn hier? Oh ja, es muss doch ganz schlimm sein fürs Kind, wenn er den Papa nicht kennt, beziehungsweise ohne Papa aufwächst. Das ist ein bisschen ähnlich zu dem hier, ein Kind braucht männlichen und weiblichen Elternteil. Wie sieht es denn so mit Rollenvorbildern aus? Gerade für Jungs, da ist die Sorge immer riesig, habe ich den Eindruck. Also bei uns war ganz viel die Sorge, oh nein, wer bringt denn diesem armen Baby damals noch später das Rasieren bei? Wer geht denn mit dem auf den Bolzplatz? Wer schenkt ihm denn einen Hammer oder eine Schraube oder ich weiß nicht was? Ne? Also da war die Sorge sehr, sehr groß, dass unser Sohn eine Vaterfigur oder eine männliche Identifikationsfigur, ein Rollenvorbild, vermissen könnte. Ist es wirklich wichtig, dass der Papa im Haus ist, gerade für die Jungs?
Nein.
Ah ja.
Punkt. Nein, ich glaube, es ist wichtig, dass Personen da sind, die ansprechbar sind. Das sind Personen, die das mitbringen, was sie mitbringen. Auch nicht jeder Mann ist handwerklich begabt. Also ich bin mit einem Vater aufgewachsen, konnte so keinen Hammer in die Hand geben.
Ich kenne deinen Vater, okay.
Ja, ist so. Meine Mutter hatte bei uns das, den Werkzeugkasten.
Okay.
Von daher bin ich da auch ganz zuversichtlich, dass die das auch in traditionellen Familien auch schon anders gehandhabt wird. Und letztendlich, es gibt, also habe ich festgestellt, es gibt Situationen, ab einem bestimmten Alter musste ich meinen Sohn alleine zum Beispiel auf öffentliche Toiletten gehen lassen. Das sind so ganz seltene Momente, wo ich gedacht habe, ah, okay, wenn jetzt da ein Vater wäre, der würde jetzt vielleicht, der war noch nicht so richtig groß, aber einfach, ne? Und gut, da musste ich ein bisschen schlucken und sagen, okay, der geht da jetzt rein, das ist für mich ein unbekannter Raum, diese Männertoilette. Hat er überlebt, alles gut. Rasieren tut er sich inzwischen auch, hat er sich auch beigebracht, klappt, also von daher alles gut.
Boah, eine Erfolgsstory, kann alleine aufs Klo gehen und sich rasieren.
Jawohl.
Wahnsinn. Mein Sohn wurde gestern gefragt, zu wem er denn geht, zu Mama oder zu Mami, wenn er so, na, da hat die Person auch so Bewegungen gemacht, wenn er so sportliche Sachen machen will, so Fußball oder so, an wen er sich da wendet. Und meine Frau hat Jahrzehnte Fußball gespielt, inzwischen nicht mehr, aber hat ganz lange Fußball gespielt. Und er hat so überlegt und sagte dann, ja, ich würde dann schon eher zu Mami gehen, das ist meine Frau, und hat dann aber hinterhergeschoben, aber Mama und Mami, die haben beide ein Handy, die können beide im Internet nachgucken, wenn ich was wissen will. Das fand ich irgendwie sehr cool und hat nochmal gezeigt, okay, seine Bedürfnisse werden, zumindest was das angeht, von uns beiden irgendwie erfüllt und befriedigt. Und ja, von einem Papa, den er vermisst, hat er nichts geäußert. Ich mach mal weiter. Ich sprach ja gerade von Mama und Mami. Ich bin zu Hause Mama und meine Frau ist Mami. Und mir wurde auch schon auf diese Frage gestellt, können die Kinder denn überhaupt unterscheiden, wer Mama und wer Mami ist? Meine Antwort war dann immer, naja, bei euch zu Hause wissen die ja auch, wer Papa und wer Mama oder wer Papi und wer Mami ist. Das vermischen die ja auch nicht. Diese Frage finde ich immer ganz seltsam. Wo kommt das her?
Absurd, ja. Weiß ich nicht, weil ich glaube, die Spannbreite, wie Kinder von ihren Eltern genannt oder umgekehrt, die Eltern von ihren Kindern genannt werden, ist so groß. Das ist ja nicht auch immer nur Mama und Mami. Und bei uns war es auch so, dass meine Frau damals sagte so, nee, ich will gar nicht Mama genannt werden, ich möchte mal mit dem Vornamen genannt werden. Und die Kinder haben sich aber selber letztendlich dann da irgend so eine Wendung gesucht und irgendwann war es dann doch Mama. Also die suchen sich ja dann auch mit wachsendem Alter das, was passt für sie. Und letztendlich habe ich festgestellt, so wichtig ist es nicht und es entwickelt sich. Also
ja, aber diese Sorge, dass die Kinder irgendwie jemanden verwechseln könnten oder so, das habe ich auch nie so ganz verstanden. Ja. Viele machen das sogar mit Betonungen, also dass beide Elternteile Mama genannt werden, aber dann irgendwie anders ausgesprochen. Das, also das könnte ich jetzt nicht so gut, da bin ich sprachlich, glaube ich, untalentiert. Aber gut, wenn die Kinder das können, ist das ja die Hauptsache. Oh. Birgit, ich glaube, das ist auch schon die letzte Folie. Die Aussage ist, ach so, mit einer Frau, das finde ich nicht so schlimm. Ich habe auch schon mit einer geknutscht. Das hat jetzt nicht so viel mit Familie zu tun, wurde aber auf die Frage, was Regenbogenfamilien so an Aussagen begegnet, tatsächlich geantwortet. Zeigt für mich nochmal, dass queere Beziehungen unter Frauen vielleicht nicht ganz so ernst genommen werden, vielleicht nicht so ganz für voll. Wie siehst du das?
Ich bin noch am Überlegen, was ich davon halten soll. Naja, es bezieht sich ja jetzt auch, queere Familien, wir sitzen hier als Mütter, es bezieht sich natürlich auch zwei Mütter. Mhm. Wenn man jetzt queere Familien nimmt mit zwei Vätern, queere Familien nimmt mit Schwulen und Lesben, die sich zu dritt oder zu viert zusammengetan haben, wenn man Trans-Elternschaft nimmt, dann ist das natürlich nochmal ein ganz anderer Fokus. Aber ich glaube, vielleicht steht dahinter auch so ein bisschen dieses Ding von Frauen können sowieso besser Familie. Ich weiß es nicht, dass Schwule da nochmal mehr Vorurteile mehr Gegenwind bekommen. Ich weiß es nicht. Und es wird nicht so schlimm gefunden, weil es ist irgendwie cooler. Also es ist cool, ne? Kann ich einfach
es ist
nur
total,
sagen,
es ist mega
wunderbar.
Cool. Ja, auf jeden Fall.
Aber ich wüsste jetzt nicht, also ich glaube, das hat schon was damit zu tun, dass es bei lesbischen Müttern vielleicht lockerer gesehen wird.
Ich denke auch, also das habe ich auch schon mal gehört, dass jemand zu mir sagte, ah, ihr seid zwei Mamas. Da haben es die Kinder ja gut, weil wenn die eine Mama nicht da ist, dann ist die andere da. Und ich dachte so, hä? Ja, okay, das ist bei zwei Papas auch. Ne?
Aber genau, das ist ja auch wieder nur dieses traditionelle Mutterbild,
genau.
Wo Frauen letztendlich zusprochen wird, sie wären per se schon irgendwie bessere Eltern.
Ne? Ja, was natürlich Quatsch ist.
Was,
ne?
Quatsch,
ja.
Ist.
Ja. Also ausgenommen bei uns jetzt. Wir sind der Knaller. Birgit, vielleicht abschließend, weil ich weiß zufällig, dass das jetzt die letzte Aussage ist, die ich mitgebracht habe. Aber wir wollten ja auch noch mal ein bisschen was politisches meine ich natürlich, nicht plutisches, etwas Politisches sagen. Vielleicht ein kleiner Appell, ein Wunsch, den du hast bezüglich der Entwicklung von queeren Familien in Deutschland. Was muss sich politisch, gesellschaftlich noch tun, damit wir besser und gerechter leben können?
Das ist eigentlich eine ganze Liste und da müssten wir wahrscheinlich bis morgen früh sitzen, aber...
Wir dürfen 7 Minuten überziehen.
Wir dürfen sieben Minuten.
Vielleicht die 2 wichtigsten.
Die 2 wichtigsten. Das ist im Moment vor allen Dingen die Änderungen im Abstammungs- und Familienrecht, sodass Kinder, die in die Ehe oder Partnerinnenschaft von 2 Frauen oder 2 Männern oder auch 2 Menschen mit nicht-binären Geschlechtern hineingeboren werden, dass die auch automatisch die leiblichen Kinder werden. Es ist ja so, dass wenn ein Kind in eine heterosexuelle Ehe hineingeboren wird, wird nicht kontrolliert, ist der Vater tatsächlich der Vater, sondern der kriegt ganz automatisch die Vaterschaft. Und das ist eben bei 2 Müttern nicht der Fall. Und da ist die Bundesregierung im Moment dran, hoffe ich zumindest.
Ja, die haben mir gesagt, die machen das.
Wir kämpfen, es dauert. Aber das ist was, wo ganz viele Regenbogenfamilien, vor allen Dingen 2-Mütter-Familien, drauf warten, weil sie die Schiefkind-Adoption immer noch machen müssen. Das ist für viele sehr anstrengend, sehr aufwendig. Die Kinder sind die ganze Zeit lang, haben die nur einen rechtlichen Elternteil. Das heißt, es ist auch nicht im Sinne des Kindeswohls. Also da ist wirklich noch was zu tun.
Genau, das wäre jetzt auch aus meiner Sicht der größte politische Punkt gewesen. Ich mag noch was Gesellschaftliches hinzufügen, Sichtbarkeit. Also Sichtbarkeit in der Kinderliteratur, in Musik, in Film und Fernsehen. Das ist eine ganz gute Entwicklung, finde ich. Ne? Also da kommt es langsam. In Lehrbüchern, in Schulbüchern und so weiter und so fort. Da wünsche ich mir viel mehr Familienvielfalt, generell mehr Vielfalt. Denn wenn ich die Schulbücher meiner Kinder aufschlage, sehe ich da weiße Familien bestehend aus einem Papa, einer Mama, einem Kind, noch einem Kind und einem Hund. So, ne, das ist so die Familie, die abgebildet wird. Und die allerwenigsten Kinder aus den Klassen meiner Kinder entsprechen diesen Familienvorgaben. Ja. Ne? Also Familie ist ja inzwischen, auch abgesehen von queeren Familien, sehr, sehr bunt geworden. Also Familie entwickelt sich so wunderbar vielfältig, finde ich, und es wird nicht so richtig gezeigt.
Ja, und das ist etwas, wovon alle Kinder und alle Familien profitieren würden.
Ja. Genau, auf jeden Fall.